You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Ahoi und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 29. September 2022. Wie jedes Jahr zu dieser Jahreszeit steht uns am kommenden Montag, der 3. Oktober, der sogenannte Tag der Deutschen Einheit bevor. Und wir werden uns in diesen Antifa-Nachrichten beschäftigen mit der Initiative 2. Oktober, die auf die rechte Gewalt in den Tagen vor dem 3. Oktober 1990 blickt. Am kommenden Montag, da wird, wie in den vergangenen Wochen auch, höchstwahrscheinlich wieder an vielen Orten von rechter Seite demonstriert werden. Und wir wollen diese Antifa-Nachrichten auch nutzen, um genauer zu analysieren, was da eigentlich gerade passiert. Aber erstmal starten wir mit den Kurzmeldungen wie jede Woche. Los geht's! Der von Fridays for Future organisierte Klimastreik in Leipzig wurde am vergangenen Freitag von rechten ungarischen Hooligans angegriffen. Die Hooligans waren in Leipzig, weil am Freitagabend ein Fußballspiel der Nations League zwischen den deutschen und ungarischen Nationalmannschaften in Leipzig stattfand. Gegen 17.30 Uhr kam es am Richard-Wagner-Platz zur Konfrontation zwischen dem antikapitalistischen Block der Fridays for Future-Demo und ungarischen Hooligans. Wie die Leipziger Internetzeitung LIZ berichtete, schritt dabei die Polizei ein. Die Hooligans bedrohten die Demo und griffen Teilnehmende an, so Fridays for Future Leipzig bei Twitter. Auf Twitter haben AktivistInnen außerdem Videos veröffentlicht, in denen die Polizei dabei zu sehen ist, wie sie OrdnerInnen von Fridays for Future auf den Boden schubst. Gegen 19.45 Uhr ordneten Polizei und Versammlungsbehörde das Ende der Demonstration von Fridays for Future an, da die Sicherheitskräfte für das Fußballspiel Deutschland-Ungarn gebraucht würden. Am vergangenen Montag dann liefen etwa 2000 Rechte um den Leipziger Ring. Am Augustusplatz hat nach Angaben von AktivistInnen eine Gruppe Neonazis mehrere AntifaschistInnen angegriffen. Dabei wurden 7 AntifaschistInnen verletzt. 4 davon seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Täter wurden von der Polizei nicht verfolgt, so die Angaben von AktivistInnen. Die rechte Demo konnte relativ ungestört über den Ring laufen, denn es habe wenig antifaschistischen Gegenprotest gegeben. Auch in Halle hat die verschwörungsgläubige Bewegung Halle am Montag wieder mit 1500 TeilnehmerInnen demonstriert. Der Verfassungsschutz betreibt Fake-Accounts in rechten Chatgruppen. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung in einem Rechercheartikel. In dem Artikel ist die Rede von einer Unterwanderung rechter Chatgruppen durch vom Verfassungsschutz betriebene Fake-Accounts. Der Verfassungsschutz gibt laut dem Artikel stolz zu, mit virtuellen Lockspitzeln zu arbeiten. Außerdem wird enthüllt, dass die Beweissicherung im Falle des geplanten Mordanschlags auf Sachsens CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer vom Inlandsgeheimdienst übernommen wurde. Der Verfassungsschutz war demnach Teil der Nazi-Vorbereitungsgruppe bei Telegram, die vom ZDF im Dezember 2021 aufgedeckt wurde. 3 AktivistInnen, die am 19. September das Braunkohlekraftwerk in Jenschwalde blockierten, sind weiterhin in U-Haft. Dies berichtet die Rote Hilfe in einem Artikel auf ihrer Website. Laut richterlicher Anordnung sollen die Gefangenen erst Mitte November freikommen. Andere AktivistInnen werden durch Meldeauflagen dazu verpflichtet, sich jeden Tag in der lokalen Polizeidienststelle zu melden. Damit greift die Polizei massiv in die Freiheitsrechte der AktivistInnen ein. Mit der 10-stündigen Blockade des umstrittenen Kraftwerks Jenschwalde protestierte die Initiative Unfreiwillige Feuerwehr gegen die klimazerstörerische Braunkohleverstromung. Außerdem stellen sich die AktivistInnen ganz konkret gegen den Weiterbetrieb der Anlagen in Jenschwalde, die die regionale Trinkwasserversorgung gefährden. Bereits bei der Räumung wandte die Polizei rücksichtslos Gewalt an und ging bewusst hohe Risiken für die körperliche Unversehrtheit der AktivistInnen ein. So wurden Förderbänder wieder in Gang gesetzt, obwohl BlockadeteilnehmerInnen im Abstand von nur wenigen Zentimetern angekettet waren. In mindestens einem Fall setzten die BeamtInnen den Bohrhammer unmittelbar neben der Hand eines angeketteten Menschen an und nahmen damit eine hohe Verletzungsgefahr in Kauf. Einige inzwischen freigelassene AktivistInnen berichten über menschenverachtende Schikanen einschließlich Schlafentzugs, in dem nachts das Licht angeschaltet blieb und die Gefangenen im Abstand von 15 Minuten geweckt wurden. In Leipzig wurde die Gründung der offenen anarchistischen Vernetzung bekannt gegeben. In der Gründungserklärung auf Indymedia teilt die neue Gruppe mit, dass es in Leipzig, aber auch anderswo schwierig sein kann, Anschluss an radikal linke, antiautoritäre Kämpfe und Gruppen zu finden. Zitat: Wissenshierarchien, Szenecodes, bestimmtes Aussehen oder verschlossene Haltungen sind es, die das Ankommen stark erschweren können. Das Treffen soll eine Vernetzungsmöglichkeit für Menschen sein, die sich gerade erst mit Anarchismus beschäftigen, Menschen, die frisch nach Leipzig gezogen sind oder alle, die gerade keine feste Politgruppe haben wollen. Die Treffen finden jeden Dienstag um 19.30 Uhr in der Eisenbahnstraße 125 statt. Zitat Ende. Das schreibt die neu gegründete offene anarchistische Vernetzung in Leipzig. In den letzten Wochen waren rechte Proteste vor allem, aber nicht nur, an den Montagen in großen Städten und auch in sehr vielen kleinen Orten präsent. Dabei besetzen Rechte öffentliche Räume und wie wir gerade in den Kurzmeldungen gehört haben, kommt es dabei auch zu Gewalt gegenüber antifaschistischen Gegenprotesten, wie eben zum Beispiel am vergangenen Montag in Leipzig. Weil diese rechten Aufmärsche uns vermutlich auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin beschäftigen werden, wollen wir da mal mit David Begrich vom Miteinander e.V. genauer hinschauen.
Erneut sind am Montag bundesweit zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Energie- und Krisenpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Vor allem in Ostdeutschland richteten sich die Proteste auch gegen die Russland-Sanktionen und die Corona-Regeln. Auf den Kundgebungen sprachen unter anderem AfD-Politiker und QuerdenkerInnen und die extreme Rechte lief bei den Demonstrationen mit. In Leipzig kamen zum Beispiel 2000 Menschen zu einer von rechts dominierten Demonstration zusammen. In Halle beteiligten sich etwa 1500 Menschen am Marsch der sogenannten Bewegung Halle, die vor allem Corona-LeugnerInnen versammelt. Ist das schon der rechte heiße Herbst der Proteste, den PolitikerInnen befürchtet hatten? Dazu eine Einschätzung von David Begrich vom Miteinander e.V.
Man kann ja mal versuchen, dem heißen Herbst die Temperatur zu messen. Und da stellt man eben relativ schnell fest, dass dieses erwartete exponentielle Wachstum der Teilnehmerzahlen und der Veranstaltungsorte bisher ausgeblieben ist. Wir haben es mit einem stetigen Wachstum zu tun, aber wir haben es nicht mit einer, wie 2004 bei den Hartz-IV-Protesten, mit einem exponentiellen Wachstum zu tun, das jetzt darauf hinaus liefe, dass die Zahlen der Teilnehmenden sich montäglich verdoppeln, verdreifachen etc. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben herkommend aus den Corona-Protestformaten haben wir einen Protestnukleus, einen Protestkern, also regionale Hotspots und da sind vor allen Dingen Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu nennen, mit unterschiedlichen Akzentsetzungen, in denen vor allen Dingen in den Klein- und Mittelstädten viele Veranstaltungen stattfinden. Ich greife mal einen Ort raus in Sachsen-Anhalt, Aschersleben, 26.000 Einwohner. Da sind in der letzten Woche so zwischen 2.100 und 2.700 Menschen auf die Straße gegangen. Das ist für eine so kleine Stadt schon eine Hausnummer. Aber es ist eben noch nicht das, was sozusagen vor allen Dingen in den Medien und von Vertretern ganz unterschiedlicher Parteien als wirklich heiß und heißer Herbst angekündigt worden ist.
Begrich entschärft die Befürchtung, die es über den heißen Herbst gab. Nicht hunderttausende Menschen gehen in den Bundesländern auf die Straße, sondern noch zehntausende. Und Begrich hat noch eine weitere Beobachtung gemacht zur Frage, wer und wie erfolgreich mobilisiert wird.
Und ich glaube, es zeigt sich aber noch was Zweites, nämlich dass der Versuch von politischen Parteien, ein Protestformat zu etablieren, das zeigt sich eben, dass das offenkundig nicht so funktioniert. Also es haben ja sowohl die AfD als auch die Linke und die Freien Sachsen sozusagen versucht, in eine Initialisierungsphase von Protestformaten zu kommen. Und ich glaube, man kann erstmal unabhängig davon, wie man zu den Parteien im Einzelnen politisch steht, feststellen, dass damit vor allem die eigene Anhängerschaft mobilisiert wird.
Dennoch steigen die Zahlen der Protestierenden an. Rechte Demonstrationen erhalten wesentlich mehr Zulauf als linke und von Gewerkschaften organisierte Proteste. Laut David Bekrich fällt dabei auch auf, dass die Proteste vor allem durch das politische Vorfeld der AfD bestimmt werden. Sprecher seien häufig Handwerker, die für die Menschen authentischer wirken als PolitikerInnen. Doch es zeigt sich laut Bekrich, dass es noch primär das Querdenken-Umfeld und rechte AnhängerInnen sind, die wieder auf die Straße gehen.
Nach meiner Beobachtung ist das relativ konstant immer noch der Kern derer, die seit Monaten zu variierenden Themen im Themenkontext Corona, Querdenken, Inflation auf die Straße gehen. Das erweitert sich langsam. Es kommen langsam andere Menschen aus anderen Milieus hinzu. Aber was noch nicht der Fall ist, ist, dass Menschen auf die Straße gehen, die sich selbst nicht in einem politischen Kontext verorten, die nicht ohnehin schon ein gewisses Maß an Politisierung aufweisen, die nicht ohnehin schon zu denen gehören, die informiert sind, die in eine bestimmte Art und Weise der Politikrezeption haben. Wir sind in einer Situation, in der die ganz große Mobilisierung bisher noch nicht sich vollzogen hat. Und es kann auch sein, dass das zeitlich noch etwas entfernt nach Weihnachten im Januar oder im Februar liegt. Und dass eben der Versuch von unterschiedlichen Strukturen frühzeitig einen Fuß in die Tür von sozialem Protest zu kriegen, zwar einerseits natürlich strategisch, taktisch nicht falsch ist, auf der anderen Seite natürlich aber auch zu so etwas führt wie einer begrenzten Reichweite der Mobilisierungsfähigkeit. Also es ist ein Paradoxon.
Ein Paradoxon, dem bislang nicht viel entgegengestellt wird. Die Proteste gegen die Energiekrise sind schon jetzt gespalten, wenn man sich anschaut, durch wen die Proteste organisiert werden. Und auch bei den Forderungen zeigt sich eine Scheidelinie.
Ich wage mal eine Prognose, nämlich dass es ein strukturelles Auseinanderfallen geben wird zwischen unterschiedlichen Forderungsebenen, nämlich einerseits zwischen denen, die unmittelbare soziale Forderungen aufmachen werden, also wie Mietendeckel, Gaspreisdeckel, Strompreisbindung etc. Und denen, die auf der anderen Seite Reichweite stark kommunizieren, Nord Stream 2 öffnen und Russland-Sanktionen weg. Entlang dessen wird es so etwas wie eine Scheidelinie geben in den politischen Forderungskatalogen und werden sich die politischen Orientierungen im vorpolitischen Raum sozusagen sortieren. Und jetzt kann man noch mal einen Blick auf die Umfragen für die AfD werfen und feststellen, dass die AfD in den Ländern im Schnitt in den letzten zwei Monaten, zumindest in den Ostländern, deutlich zugelegt hat, zum Teil sehr deutlich zugelegt hat. Also die AfD liegt jetzt in den Umfragen in Sachsen beispielsweise bei 30%, in Thüringen bei 26%. Das sind Umfragen, das sind Momentaufnahmen, aber ich glaube, dass das trotzdem ein Zeichen dafür ist, wie reichweitestark bestimmte politische Einschätzungen kommuniziert werden können. Und gerade diese Frage des ökonomischen Umgangs mit Russland, das ist in Ostdeutschland eine parteien- und spektrenübergreifende, sehr stark diskutierte Frage, in der eine Mehrheit der Ostdeutschen ganz offenkundig eine andere Ansicht vertritt, als das im westdeutschen Medienmainstream der Fall ist.
Die AfD legt an Stimmen zu und rechte Einstellungen werden wieder sagbarer. Das ist das Fazit über die aktuellen Proteste gegen die Energiekrise. Auch wenn der heiße Herbst nicht so schnell so viele Menschen mobilisieren kann wie befürchtet, was schon jetzt passiert, ist, dass die rechte Mobilisierung zu einem Anstieg an Hetze und rechter Gewalt führt. Und die rechte Hetze und Gewalt betrifft dann vor allem vulnerable Gruppen der Gesellschaft, wie etwa Migrantinnen. Und statt nach Lösungen zu suchen, allen bedürftigen Menschen zu helfen, werden Armutskonkurrenzen aufgemacht. So zum Beispiel durch rassistische Aussagen wie von CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der UkrainerInnen diese Woche Sozialtourismus vorgeworfen hat und damit auf Stimmenfang am rechten Rand ging. Solche hetzerischen Argumentationen gefährden den sozialen Frieden mehr als die Tatsache, dass aktuell verschiedene Menschen, die in Deutschland leben, aus verschiedenen Gründen Hilfe brauchen. Was es braucht, um solcher rechten Hetze und den rechten Demonstrationen entgegenzutreten, ist solidarischer Protest, um rechten Gruppen nicht die Krise zu überlassen.
Das war eine Analyse rund um die rechten Proteste, die uns in den vergangenen Wochen beschäftigt haben und wohl auch leider weiterhin beschäftigen werden. Der kommende Montag ist der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit. Mit dem 3. Oktober 1990 oder besser gesagt mit der rechtsradikalen Gewalt im Vorfeld vom 3. Oktober beschäftigt sich die Initiative 2. Oktober 90, die zu diesem Anlass eine Veranstaltung in Zerbst geplant hat. Wir blicken auf die historischen Ereignisse rund um den 2. und 3. Oktober 1990 und auf die Initiative.
Am Montag wird sie wieder mit Bürgerfesten gefeiert, die deutsche Einheit, die Erinnerung an den 3. Oktober 1990. Was auch 32 Jahre nach der Einheit nahezu unerzählt bleibt, ist die rechte Gewalt, die in diesen Tagen verübt wurde. Am Vorabend der deutschen Einheit, in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990, kam es vor allem in Ostdeutschland zu neonazistischen Angriffen auf Andersdenkende, Linke und VertragsarbeiterInnen. Es handelte sich um gezielte Angriffe bis hin zu pogromartigen Szenen. Angriffe gab es etwa in Berlin, in Leipzig und Magdeburg, aber auch in Weimar, Erfurt, Eisenach, Halle, Hoyerswerda und an vielen anderen Orten. Was in der Nacht in diesen Städten passiert ist, kann auf der Seite 2. Oktober 90 nachgelesen werden. Das Online-Projekt wertet erstmals die Gewalttaten der Nacht vom 2. zum 3. Oktober systematisch aus und macht sie seit 2 Jahren öffentlich. Dort zu finden ist auch die Dokumentation eines Pogroms in Zerbst. Konstantin Behrens vom Projekt 2. Oktober 90 erzählt, was damals in Zerbst passiert ist.
An dem 2. Oktober gab es in Zerbst den größten Angriff. Zerbst ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt. Dort gab es eine kleine Subkulturszene mit ein paar Dutzend Leuten, die so Punks, Gruftis waren, irgendwie linksorientiert. Es gab eine sehr diffuse, breite rechte Szene, auch mit Neonazis. Schon sehr früh war klar, wer da das Sagen hat, nämlich die Rechten. Und diese linke Subkultur hat ein Haus besetzt, die Kötschauer Mühle. Und es war im Vorfeld schon klar, dass die angegriffen wird zum 2. Oktober. Das war an sich nichts Besonderes, weil es ständig Angriffe gab. Interessant ist hier, dass die Polizei das auch vorher wusste. Sowas hat sich halt rumgesprochen. Und die hat in der Zeitung, in der Lokalzeitung geschrieben, in einer Pressemitteilung, wir wissen von dem Angriff, wir können aber leider nicht eingreifen, wir sehen uns da außerstande. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch einfach nicht Priorität hatte, die Linken zu schützen, auch weil die Perspektive der Polizei auch in der Zeit oft so war, es handelt sich ja einfach nur um rivalisierende Jugendgruppen. Sie hat diese Neonazi-Gewalt in keinerlei Weise so ernst genommen, wie man sie hätte ernst nehmen sollen. Das Ergebnis war, dass an dem 2. Oktober ab 20 Uhr über 200 Neonazis bewaffnet, auch mit Molotow-Cocktails, um Pflasterstein dieses Haus angegriffen haben, wo 17 Jugendliche drin waren. Nach einer Weile haben sie das dann angezündet. Während dieser ganzen Zeit waren Polizeibeamte vor Ort und haben das beobachtet, sind auch nicht eingeschritten. Und die Jugendlichen im Haus, was ja verbarrikadiert war, die konnten die Feuer nicht löschen, sind dann hoch aufs Dach und saßen dann auf diesem Dach von diesem brennenden Haus in 18 Meter Höhe auf diesem Giebel und waren eigentlich schon bereit, ja, sich das Leben zu nehmen. Und in letzter Minute ist dann die Feuerwehr gekommen mit Polizeibegleitung und hat dann ja so ein Sprungkissen aufgebaut, was eigentlich nur für Sprünge aus 5 Meter Höhe gedacht war. Und da sind dann diese Jugendlichen runtergesprungen aus 18 Meter Höhe und haben sich dabei teilweise schwer verletzt. Die wären fast gestorben. Und das ist so ein Angriff, wo wir sagen würden, das ist schon pogromartig.
Auch in Jena, Frankfurt-Oder, auf Rügen, in Guben und weiteren Orten kam es zu neonazistischer Gewalt gegen andersdenkende Linke und VertragsarbeiterInnen in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990. Wie es gerade in Ostdeutschland in den Einheitstagen zu dieser Gewalt kam, das wird oft damit erklärt, dass es in den Umbruchsjahren 89-90 an staatlichen Strukturen und Kontrolle fehlte, sodass sich rechte Gewalt ohne Strafverfolgung zu fürchten entladen konnte. Konstantin Behrens ergänzt diese These.
Also dass es eine Art rechtsfreier Raum war, das heißt eine Situation, wo die staatlichen Strukturen im Grunde implodiert waren und die Menschen machen konnten, was sie wollten, ohne größere staatliche Intervention zu fürchten, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Aber dann stellt sich ja die Frage, welche Leute sind denn in diesem rechtsfreien Raum, ne? Ich meine, in diesem Raum haben ja auch ganz viele Linke agiert, die haben nicht andere Menschen versucht anzuzünden, sondern die haben halt Häuser besetzt. Dann ist also die Frage, okay, da ist dieser rechtsfreie Raum, aber warum sind da Menschen, die ihn auf diese Art und Weise nutzen? Und da haben wir in so einer Art Kontextartikel zusammengetragen, was ja schon von DDR-Oppositionellen ja so an Thesen erarbeitet wurde, was auch von der Wissenschaft viel aufgegriffen wurde. Und es ist einfach so, dass es in der DDR diesen verordneten Antifaschismus gab, aber dass es hinter dieser Fassade ein Fortleben gab von Antisemitismus und von Rassismus. Das haben ja dann ab den 60er Jahren ziemlich heftig die Vertragsarbeiter, Vertragsarbeiterinnen aus den anderen sozialistischen Ländern, die nach Deutschland gekommen sind, also in die DDR, zu spüren bekommen. Und außerdem ist in den 80er Jahren auch im Osten eine Neonazi- und Skinhead-Szene, rechte Skinhead-Szene entstanden, die auch sehr früh militant wurde. Und diese beiden Probleme wurden von der Staatsmacht nicht entsprechend behandelt, wurden eben entpolitisiert, als Rauditum abgetan. Und es konnte unter den Umständen der Diktatur da auch keine offene Diskussion stattfinden. Es gab ja in dem Sinne keine Öffentlichkeit oder keine freie Öffentlichkeit. Und dieses Potenzial gab es also in der Bevölkerung in Ostdeutschland. Und das hat sich dann dort entladen.
Die deutsche Einheit lief demnach nicht so friedlich ab, wie sie die herrschende Geschichtsschreibung darstellt. Das zeigt das Online-Projekt 2. Oktober 90 eindrücklich auf. Und wieso es gerade in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober zu so vielen neonazistischen Angriffen und Pogromen kam, dazu hören wir nochmal Konstantin Behrens.
Zum einen ist es so, dass es da so eine allgemeine gesellschaftliche Feierstimmung war, die natürlich auch aufgrund des Anlasses sehr patriotisch und nationalistisch aufgeladen war. Der 3. war ja schon zum Feiertag erklärt worden, das heißt, die Leute hatten den nächsten Tag frei, die konnten auf die Straße gehen und feiern. Und wenn man sich die Gewaltdynamik so anschaut, dann ist es so, dass generell zu so allgemeinen Feststimmungen mit nationalem Hintergrund größere Neonazi-Aktionen und Angriffe stattfinden. Das ist zu Himmelfahrt öfter so, das war zu Fußball-WM 1990 so und das war dann auch am 2. Oktober 1990. Aber ich meine, der 3. Oktober war von noch größerer Bedeutung, weil er einfach ein sehr nationales Ereignis war und viele Neonazis waren jetzt vielleicht nicht große Fans von der BRD, aber die haben das schon als Etappe gesehen, eventuell dann noch Richtung Ostgebiete zu gehen. Das war ja dann eine Forderung, die von der NPD damals und auch von anderen Neonazi-Gruppierungen sehr stark gemacht wurde. Okay, jetzt ist der Osten dabei und jetzt wollen wir bitte über die Ostgebiete reden. Also dieser Tag hatte schon eine Bedeutung für die.
Diese Bedeutung, die der 2. und 3. Oktober 1990 für Neonazis hatte und deren Folgen, also neonazistische Angriffe und Pogrome, darauf macht das Online-Projekt 2. Oktober 90 aufmerksam. Es beleuchtet ein fast vergessenes Kapitel deutscher Wiedervereinigung. Für die Berichte und Analysen führten die AutorInnen Interviews, sammelten Zeitzeugenberichte und Fotos und die wenigen Presseberichte, die es damals gab. Und das alles versammelten sie dann auf einer Internetseite unter dem Titel 2. Oktober 90. In diesen Tagen jährt sich nun die deutsche Einheit zum 32. Mal und damit aber auch die rechte Gewalt am Vorabend der Einheitsfeier. Und anlässlich dessen stellt sich nun das Projekt 2. Oktober 90 auch noch einmal vor, und zwar am Sonntag auf einer Veranstaltung in Zerbst, in Sachsen-Anhalt. Dabei soll auf die pogromartigen Ereignisse in Zerbst in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 nochmal aufmerksam gemacht werden. Die Veranstaltung in Zerbst wird von einer privaten Initiative damals betroffener Jugendlicher organisiert und vom Miteinander e.V. unterstützt. Wer mehr zu den Angriffen in Zerbst erfahren will, kann am Sonntag, den 2. Oktober um 14 Uhr ins Haus der Diakonie nach Zerbst kommen, in die Schloss Freiheit 7. Es wird um Anmeldung gebeten, also schreibt eine Mail an den Miteinander e.V.
Ein Beitrag über die Initiative 2. Oktober 90 und über die rechte Gewalt, die im Vorfeld des 3. Oktobers 1990 stattgefunden hat. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Ernst Fisk. Der Obdachlose Ernst Fisk wird am 23. September 1997 in Angermünde mutmaßlich aus sozialdarwinistischen Gründen zusammengeschlagen. Ein Jahr später stirbt er am 30. August 1998 an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus. Die Ermittlungsbehörden konnten mehrere junge Männer als Tatverdächtige identifizieren. Diese kommen teilweise aus der rechten Szene. Das Verfahren wird eingestellt, nachdem sich die Tatverdächtigen gegenseitig decken. Ernst Fisk wird von der Bundesregierung nachträglich als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Matthias Scheidt. Am 23. September 1997 wird Matthias Scheidt in Cottbus von einem Neonazi erstochen. Scheidt bezeichnete seinen Mörder als Nazisau, worauf dieser ihn 4 Tage später ersticht. Der Verfassungsschutz stuft den Täter als extremen Einzelgänger ein. Das Landgericht Cottbus sieht keinen rechtsradikalen Hintergrund. Der Täter wird im März des darauf folgenden Jahres 1998 wegen zweifachen Totschlags zu 8 Jahren Jugendhaft verurteilt. Matthias Scheidt wird von der Bundesregierung nachträglich als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Georg Jürgen Uhl. Am 27. September 1997 wird Georg Jürgen Uhl in Cottbus ermordet. Laut Aussage des Täters schuldete Uhl ihm 10 D-Mark, die er sich zurückholen wollte. Nachdem der Täter das Opfer zunächst mit einer Weinflasche in dessen Wohnung besuchte, wird Georg Jürgen Uhl erstochen. Der Täter hatte einige Tage zuvor bereits Matthias Scheidt getötet. Georg Uhl wird von der Bundesregierung nicht als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. In Berlin mobilisiert die Initiative Keine Bühne für Täter am heutigen Donnerstag um 18 Uhr zu einer antifaschistischen Demo. Grund für den Protest ist der Auftritt von Jordan B. Peterson im Berliner Tempodrom. Peterson ist als Teil der amerikanischen Alt-Right-Bewegung Stichwortgeber und Chefideologe eben dieser Bewegung. Peterson liefert seit Jahren die Ideologie für die Alt-Right-Bewegung, die aus Frauenfeinden, Antifeministen, LGBTQIA-Plus-Hassern und Neonazis besteht. Die Gruppe Keine Bühne für Täter ruft dazu auf, sich zu solidarisieren und sich gegen Petersons menschenfeindliche Ideologie zu stellen. Treffpunkt ist heute um 18 Uhr in der Yorkstraße, Ecke Mehringdamm, in der Nähe des U-Bahnhofs Mehringdamm. In der Sächsischen Schweiz findet am kommenden Samstag, den 1. Oktober, eine antifaschistische Wanderung statt. Gemeinsam mit ortskundigen ReferentInnen des Akubitz e.V. aus Pirna wird zur Burg Hohenstein in der Sächsischen Schweiz gewandert. Ziel der Wanderung ist eine Auseinandersetzung mit der wechselhaften Geschichte der Burg, die im Nationalsozialismus durch die SA als frühes Konzentrationslager genutzt wurde. An- und Abreise erfolgen individuell. Treffpunkt und Uhrzeit werden nach Anmeldung per E-Mail mitgeteilt. Die Anmeldung für die antifaschistische Wanderung am kommenden Samstag erfolgt ebenfalls per E-Mail mit dem Betreff Hohenstein an leipzig@naturfreundejugend.de. Nach dem gewalttätigen Nazi-Angriff in Leipzig am vergangenen Montag findet am kommenden Montag, den 3. Oktober, eine große antifaschistische Demo in Leipzig statt. Am vergangenen Wochenende war es zu mehreren Nazi-Aufmärschen mit Angriffen gekommen und insgesamt wurden am Montag 7 Personen verletzt. 4 davon mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Bündnis Leipzig nimmt Platz verkündet in seinem Aufruf, dass es nicht hinnehmen werde, dass montags deutlich über 1000 Rechte durch Leipzig marschieren und dabei den Gegenprotest angreifen. Bis Redaktionsschluss war noch kein Treffpunkt für die Demo am kommenden Montag bekannt, aber unter den bekannten Leipziger Kanälen wird zeitnah darüber informiert werden. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 29. September 2022. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, weil da wird's wieder heißen.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?